Die Unterrichtseinheit mit dem Thema Folge mir nach ist ein sehr wichtiges Thema in der Nachfolge Jesu. Ein wichtiges Thema, wenn wir Christen sind und Jesus lieben. Und ist auch ein sehr breites Thema. Hier gibt es auch viel Literatur dazu. Robert hat von zwei Büchern gesprochen, die dieses Thema betreffen. Unsere Jugend hat das Buch gelesen. Jünger wird man unterwegs. Ich persönlich habe das Buch Gelebte Jüngerschaft gelesen. So sieht man, das Thema kann man auch aus unterschiedlichen Sichtweisen betrachten und ist sehr, sehr weitreichend, sodass nur eine Unterrichtseinheit die vollständige Tiefe und auch die vollständige Breite dieses Themas nicht fassen kann. So wünsche ich, dass Gott uns trotzdem in dieser Zeit zu uns spricht und wir sein Reden mitnehmen dürfen. Ich habe vor kurzem eine Einladung bekommen. Und zwar, ich habe bei der Firma Thomann, das beim Musikhaus Thomann, was bestellt. Und es kam per Post, Paket, zu mir nach Hause. Und da war das drauf, Follow Us. Und so, laden Sie mich, laden Sie die Kunden ein auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram zu folgen. So ist der Begriff Follower oder Nachfolgen in unserer heutigen Zeit nicht komplett neu. Es ist bekannt. Und unterschiedliche Personen oder auch Gruppen oder Unternehmen, die vergleichen sich teilweise vielleicht auch, wer hat wie viele Follower, wer ist beispielsweise auf Twitter derjenige, der am meisten Follower hat, Nachfolger. Aber das ist heute definitiv nicht das Thema. Und die Frage ist, die wir uns hier stellen können, kann diese Einladung, die wir heute von verschiedenen Unternehmen bekommen oder auch die Möglichkeit, online viele unterschiedlichen Menschen nachzufolgen, zu followen, mit der Einladung Jesu Christi verglichen werden? Und so ist der erste Punkt, den wir heute betrachten möchten: Jesus ruft. Und das muss man erstmal vor Augen haben. Wer ist der Rufende? Es ist Jesus Christus. Jesus, der von Ewigkeiten her ist. Jesus, der Himmel und Erde gemacht hat. Jesus, der den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, ruft. Es sind nicht Menschen. Es sind nicht Gemeinden, es ist Jesus Christus, Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Gott ist, ruft. Und Jesus ruft nicht nur Einzelne. Jesus hat, als er auf dieser Erde war, unterschiedliche Personen gerufen. Uns ist hier bekannt, dass Jesus die Fischer gerufen hat. Er hat Petrus und Johannes gerufen. Er hat Jakobus und Johannes gerufen. Und es ist so schön, dass sie dem Ruf gefolgt sind, dem Ruf Jesu Christi gefolgt sind, dass sie, wie wir es lesen dürfen, sie haben alles gelassen und sind ihm nachgefolgt. Und wenn man beispielsweise Andreas nimmt, so weiß man, dass er auch ein Jünger des Johannes war. Einer, der, ich möchte mal sagen, ein überzeugter Jude war, aber viel, viel mehr, der auf den Messias gewartet hat und der den Messias gesucht hat. Und Jesus ruft diese Menschen. Aber er ruft auch einen Matthäus, einen Zöllner. Und wenn wir wissen, wie die Zöllner damals für einen Ruf hatten, so muss man ganz klar berücksichtigen, Jesus ruft auch einen Zöllner. Jesus ruft nicht nur diejenigen, die auf den Messias warten. Jesus ruft nicht nur diejenigen, die, ich möchte es mal sagen, gute Bedingungen mitbringen, sondern Jesus ruft unterschiedliche Menschen, die in unterschiedlichen Stufen stehen. Ein Andreas, bin ich überzeugt, der hat viel, viel mehr gute Eigenschaften mitgebracht, wie vielleicht ein Matthäus. Ein Matthäus, der sich dadurch, dass er Zöllner wurde, auch ein Stückchen mehr Distanz zu den Juden und auch vielleicht zu dem Glauben der Juden genommen hat. Aber das hält Jesus nicht auf, auch einen Levi zu rufen. Und Jesus ruft auch dich heute. Er ruft dich heute so, wie du bist. Du musst dich jetzt nicht erst ändern, sondern komm, wie du bist. Komm, wie du heute bist, zu Jesus. Ein Levi musste nicht erst mal Anstrengungen tun, um zu werden wie ein Andreas, bevor Jesus ihn gerufen hat, sondern er durfte bleiben, wie er ist, und Jesus hat in dem Zustand, wie er war, ihn gerufen. So ruft auch Jesus dich. Egal, ob du regelmäßig bei den Jugendstunden bist oder ob du jemand bist, der schlechte Voraussetzungen vielleicht hat, Jesus ruft dich. Er ruft dich heute. Und dieser Ruf ist ganz persönlich. Er hat nicht einmal gerufen, eine ganze Menschenmenge, sondern er ist zu Matthäus beispielsweise persönlich gekommen und hat gesagt, folge mir nach. Er war bei dem Schiff, wo Petrus und Andreas waren, und hat auch sie gerufen. Und dann ist er weitergegangen und dann hat er Jakobus und Johannes gesehen und ruft auch dort. Und so ruft Jesus heute dich, Jesus, der Meister, Jesus, der König, Jesus, der von Ewigkeiten ist. Er ruft dich persönlich. Und der Ruf geht persönlich an dich. In Johannes Kapitel 21 lesen wir und sehen wir, wie Jesus mit Petrus spricht. Und Petrus spricht, sagt irgendwann mal, was ist aber mit ihm? Und zeigt auf Johannes. Und Jesus sagt zu ihm, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und so sehen wir, dass man nicht fragen muss und nicht nach rechts und links schauen muss, was macht der? Folgt der auch? Will er auch Jesus nachfolgen? Der Ruf ist ganz persönlich an dich. Und was geht es dich an, was dein Nächster macht, was dein Nachbar macht, was die anderen Jugendlichen in der Jugend machen? Wenn Jesus dich ruft, dann ruft er dich und erwartet oder möchte, dass du ihm nachfolgst. Und wozu ruft Jesus auf? Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus ruft zur Nachfolge. Und ich habe hier Punkt A und Punkt B. Punkt A, Jesus geht und seine Jünger folgen. Weil wenn man dieses Wort auch nimmt, wie es im Griechischen ist, dann kann man es auch übersetzen, jemand vorangehendem nachfolgen. Das heißt, ihn eng begleiten, sich ihm anschließen, um von ihm zu lernen, jemand hinterhergehen oder nachkommen. Und so, wenn wir das Leben der Jünger und Jesus betrachten, sehen wir es immer wieder. Jesus geht, ganz praktisch, Jesus geht und seine Jünger folgen ihm. Und so sehen wir, dass Jesus seine Jünger in seine Nähe ruft, dass sie ihm nachfolgen, da wohin hingeht. Jesus trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Oder Jesus geht in seine Vaterstadt und seine Jünger folgen ihm. Sie gehen ihm nach, da wo er hingeht, gehen auch sie. Wir lesen auch vom Volk, dass Jesus nachgefolgt ist. In Kapitel 4 in Matthäus ist ja die Berufung der Jünger von Andreas und Petrus und Jakobus und Johannes. Und dann wird uns berichtet, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrt in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf hat sich verbreitet und im 25. Vers lesen wir, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Viel Volks ist Jesus nachgefolgt. Und dann lesen ist die Bergpredigt und Kapitel 8, das heißt nach der Bergpredigt lesen wir, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und es wird uns auch weiter berichtet, wie auch das Volk nachgefolgt ist. Dann in Kapitel 12 beispielsweise, wo Jesus einen Mann mit der verdorrten Hand geheilt hat. Und dann wollen die Pharisäer Jesus umbringen. Und Jesus geht, zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und dann heißt es, und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Und auch nochmal in Matthäus 19, Jesus geht von den Galiläa und kommt in das Gebiet von Judäa. Das Volk folgt ihm und Jesus heilt. Und dann möchten wir zu Johannes Kapitel 6 kommen. Jesus fährt über den See. Und viele Menschen und eine große Volksmenge kommt, weil sie Zeichen sahen, die Jesus an den Kranken tat. Also das war der Grund, wieso sie ihm gefolgt sind. Und Jesus sieht jetzt das Volk und es wird uns dann die Speisung der 5000 berichtet. Und nach der Speisung der 5000 gehen die Jünger ins Schiff und fahren vom Ufer weg und Jesus geht auf den Berg allein. Und dann wird uns berichtet, wie Jesus den Jüngern auf dem Meer, auf dem See begegnet. Und als am nächsten Tag das Volk merkt und sieht, dass Jesus nicht mehr da ist und dass die Jünger auch nicht mehr da sind, folgen sie ihm nach. Sie gehen auch dahin, wo Jesus geht. Und dann sagt Jesus in Vers 26 zu dem Volk, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. So, das war der Grund, wieso sie jetzt nachgefolgt sind. Und Jesus spricht dann von dem Brot des Lebens. Und Jesus wird direkter. Und es kommt dazu, dass die Jünger sagen, oder hier, die Jünger bezeichnet werden, dies ist eine harte Rede, wer kann diese hören? Und dann heißt es, und viele folgten ihm seit diesem Punkt nicht mehr. Was macht Jesus? Versucht er sie, folge mir trotzdem nach. Irgendwie kriegen wir das schon gebacken. Was sagt er zu seinen 12 Jüngern? Wollt ihr auch gehen? Und hier sehen wir den Ernst der Nachfolge. Bei Twitter geht es um die Zahl.
Wie viele Follower habe ich? Wie viele habe ich, die mir folgen? Ach, ist doch mir egal, ob sie es okay finden oder nicht okay finden. Hauptsache, ich kann sagen, die Millionenmarke habe ich geknackt oder wie viele auch immer. Wenn Jesus nur 12 hat, dann fragt er, willst du auch gehen? Ich halte dich nicht auf. Aber die Jünger haben verstanden, Petrus hat verstanden. Jesus, wohin sollen wir gehen? Wohin? Und was ist da der Unterschied? Die Jünger haben Jesus erkannt. Petrus hat erkannt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir werden nicht gehen. Und das ist so schön. Wir bleiben in deiner Nähe. Und darum geht es. Darum geht es in der Nachfolge. Das Volk wollte Zeichen und Wunder sehen. Und wenn es brenzlig wird, Distanz. Und so kann es ein Schein sein. Wir folgen Jesus nach. Aber wehe, es wird zu brenzlig, in Anführungsstrichen. Wehe, Jesus verlangt zu viel von uns. Oh. Dann nicht. Also das und jenes gerne. Aber das mache ich nicht mehr mit. Und wisst ihr, im Berufsleben derzeit und auf dem Arbeitsmarkt ist es manchmal anders. Da macht man manchmal ein Auge zu und sagt, Mensch, ich brauche das Personal. Es ist nicht das Beste, ich habe manche andere, aber ich brauche es. Wisst ihr, Jesus macht es nicht so. Er hat 12. Und er sagt, ihr könnt auch gehen, wenn ihr wollt. Ich halte euch nicht. Die Nachfolge, die ist freiwillig. So, der erste Punkt. Jesus geht und seine Jünger folgen. Die Frage ist, die wir uns stellen können, wohin ging Jesus? Punkt aus der Mitte. Wohin ging Jesus? In welchen Städten war er denn? War er in Berlin? Oh, ihr seid müde. Jerusalem, Galiläa. Okay, wo waren, vielleicht noch präziser, wohin ist er gegangen? Wohin der Vater wollte, schön. Er ging teilweise, und es wird immer wieder berichtet, er ging in die Natur. Er ging auf den Berg. Auf den Berg der Verklärung. Er war in der Wüste. Matthäus Kapitel 4. Er fuhr über den See. Er war im Garten Gethsemane. Er war auf Hochzeiten. Johannes Kapitel 2. Er war bei Trauernden. Die Witwe zu Nain. Er war im Tempel. Er ging zu den Kranken, zu den Gelähmten, zu den Blinden, zu den Ausgestoßenen. Er war vor dem Hohen Rat. Er ging zu den Verlorenen. Und er ging auf Golgatha. Aber Golgatha war nicht sein, darf ich so sagen, sein Endziel. Auf Golgatha hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Ja, Gott sei Dank dafür. Aber er wurde ins Grab gelegt. Er ist siegreich auferstanden. Und er ist aufgefahren zum Himmel. Und Jesus sagt, und Jesus ruft, folge mir nach. Was können wir daraus lernen? Wo sind wir? Wenn Jesus in den Tempel ging und wir Jesus nachfolgen, wo ist unser Platz am Sonntag beispielsweise? Jesus ruft, folge mir nach. Jesus ging in den Tempel. Er ging in den Tempel nach seiner Gewohnheit, lesen wir in Lukas Kapitel 4. Es ist ein Blatt, wenn wir Jesus nachfolgen, wo wir sein sollen. Beispielsweise am Sonntag, auch am Mittwoch, wenn wir die Möglichkeit haben, die Jugendstunden und so weiter. Jesus ging auf den Berg. Und da das aufzugreifen, was Robert gesagt hat, eine Stunde. Und Jesus hat nicht nur im Tempel gebetet, Jesus ging auf den Berg. Jesus ging auf den Berg. Er ging raus in die Natur und hat dort Zeit mit Gott verbracht. Und so dürfen wir, wenn wir die Nähe Gottes suchen, wenn wir die Gemeinschaft Gottes suchen, dürfen wir definitiv unsere Knie beugen. Oh ja, aber wir dürfen unser Handy zu Hause lassen und wir dürfen raus in die Natur gehen, auf einen Berg gehen, wo still ist und die Nähe Gottes suchen. Und auch da, Robert hat gesagt, lass Unterbrechungen zu. In Matthäus Kapitel 14 wird uns berichtet, der Tod des Johannes des Täufers. Und als es Jesus verkündet wird, dann möchte er sich eigentlich zurückziehen. Er möchte allein sein. Aber dann kommt die Unterbrechung. Und Jesus sagt, ja, gerne. Ja, gerne. Dann wird berichtet, die Speisung der 5000. Und was wird dann berichtet? Es wird berichtet, wie Jesus seine Jünger nötigt, in das Schiff zu gehen. Geht. Und dann geht auf den Berg. Und wenn es so ist, dass du eigentlich dir geplant hast, bildlich gesprochen, auf den Berg zu gehen. Und jetzt kommt eine Unterbrechung. Ja, gerne. Und wenn der Dienst getan ist, dann suche so schnell wie möglich die Nähe zum Vater. Ein weiterer Punkt, den wir auch die Tage schon gehört haben. Jesus wurde zwar beispielsweise, als er in Jerusalem eingezogen ist, wurde er gefeiert. Und es gibt Momente, vielleicht auch Momente wie heute, wo es so schön ist, wo wir gemeinsam aufstehen und Gott preisen und loben und wo es einfach so herrlich ist. Und dann gibt es Momente, die sind hart, stimmt's? Dann gibt es auch Momente, wo man vor dem Hohen Rat ist. Dann gibt es Momente, wo Jesus angespuckt wird. Und wortwörtlich müssen wir das nicht erleben vielleicht. Aber wo Verachtung ist, bin ich dann bereit zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Du bist auch zum Hohen Rat gegangen. Du hast es auch erduldet, als die Kriegsknechte dich geschlagen haben, als sie dir ins Angesicht gespuckt haben. Jesus sagt, folge mir nach. Und so könnte man den einen oder anderen Punkt hier noch erwähnen. Aber wir gehen weiter. Jesu Fußspuren nachfolgen. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußtapfen nachfolgt. Jesus Christus ist leibhaftig, nicht mehr hier unter unserer Mitte. Wir können ihn nicht mehr mit unseren Augen sehen. Das heißt, wir können daraus, wie wir jetzt bei Punkt A gesehen haben, entnehmen, wo wir Jesus nachfolgen sollen. In Anführungsstrichen, an welche Orte wir gehen sollen. Aber Jesus möchte mehr. In seinen Fußspuren nachzufolgen. Und ich weiß nicht, ob ihr alle die gleichen Kugelschreiber habt, aber wir haben wirklich schöne Kugelschreiber. Diejenigen, die es besorgt haben, herzlichen Dank dafür nochmal. Und nehmt die Kugelschreiber mit. Punkt A, hier steht, komm und folge mir nach. Aber habt ihr schon mal gelesen, was sonst noch da drauf steht? Habt ihr andere Kugelschreiber wie wir oben? Ach, wie schade. Ich bin echt ein Glücklicher, dass ich oben sitzen darf und so eine super Kugelschreiber habe. Gut, dann lese ich es euch vor. Komm und folge mir nach. Und dann sind hier Begriffe wie Freundlichkeit, Annahme, Entgegenkommen, Wohlwollen, Sanftmut, Rücksicht, Großzügigkeit, Zusammenleben, Freude, Herzenswärme, Mitgefühl, Toleranz, Geduld, Langmut, Barmherzigkeit, Gnade, Anteilnahme. So. Duldsamkeit, Milde, Güte. Habe ich das schon gelesen? Da sollen wir auch Jesus folgen. Wie jammerte es Jesus? Haben wir ein Mitgefühl für unsere Nächsten? In Anführungsstrichen, für die Untersten, wie wir es gehört haben. Für denjenigen, der nichts hat. Haben wir Mitgefühl? Jammern wir mit ihm? Und ich weiß nicht, ob ich es hier an dieser Stelle schon erwähnt habe. Ich glaube, manche, die einen oder anderen wissen es. Und es war für mich persönlich damals eine sehr, sehr große Bereicherung. Ich habe eine Zeit lang bei Edeka gearbeitet und dann habe ich während der Woche nicht zu Hause gewohnt. Ich bin nach Dettelbach gezogen, und Dettelbach ist bei Kitzingen, bei Würzburg. Und das heißt, ich war im Normalfall Montag bis Freitag nicht zu Hause. Und ich habe angefangen zu beten, Herr, gib mir eine Aufgabe. Und dann kam der Tag, ich bin rausgegangen, habe meinen Müll rausgetragen. Und dann habe ich einen Nachbar gesehen, der bei uns in dem Haus, wo ich gewohnt habe, im Keller gewohnt hat. Ich weiß nicht, die erste Begegnung, wie viel wir miteinander gesprochen haben, aber für mich war es ganz klar, das ist der Mann. Das ist der Mann. Und sein Leben war elend. Und ich durfte ihn begleiten. Und das hat mich immer wieder so mit Freude erfüllt, ihn einfach zum Essen einzuladen. Und als ich schon die Arbeitsstelle gewechselt habe und hierher gezogen bin, gab es Momente oder auch Wochenenden, wo er gekommen ist. Und dann kam sein letztes Wochenende und ich wusste es nicht, dass es sein letztes Wochenende ist. Und wir waren am Samstag noch bei Triberg, bei der größten Kuckucksuhr. Wir sind zurückgefahren, wir haben noch, ich glaube, in Villingen was gegessen. Ich meine, ich habe ihm abends noch die Haare geschnitten. Er hat nicht ganz gut geschlafen. Am Sonntag war er hier zum Gottesdienst. Er hat ist dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Er hat sich an dem Sonntagabend und an dem Montag nicht zurückgemeldet. Und ich weiß nicht, weil das Montag, Dienstag bekomme ich einen Anruf. Er ist in Kitzingen am Bahnhof gestorben. Total unerwartet. Aber ich denke gerne an ihn dran. An die Zeit, der ist deutlich älter als ich. An die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte. An die Zeit, wo ich ihm gewisserweise so wenig, was ist schon Haare schneiden? Aber wisst ihr was? Wenn ich es wissen würde, ich würde ihn an dem Abend trotzdem die Haare schneiden. Ganz einfach, aber ich würde es machen. Ich habe das mit Freude gemacht. Folge Jesus nach. Und ich wünsche noch mehr ein Herz wie Jesus. Und dass wir für diese Menschen da sind, dass wir diese Menschen sehen. Und man hat nicht, ich habe es zu jemand hier gesagt, diesen Zugang und auch das Verhältnis, was ich mit ihm hatte, hat man nicht mit allen. Aber da, wo der Herr dir die Türen öffnet, nutze sie. Und das gibt dir Freude, das erfüllt dich. Ich muss weitergehen. Jesu Fußspuren nachfolgen. Ein Herz haben wie Jesus. Das, was Jesus groß war, dass es mir und dir groß wird. Wieso ruft Jesus zu Nachfolge? Wieso macht er das? Ich habe hier einige Punkte. Punkt A, Jesus möchte uns verändern. Jesus das Vorbild, Jesus korrigiert und Jesus möchte die Jünger zu Menschenfischer ausbilden. Aber der erste Punkt, den ich hier jetzt nicht dabei habe, Jesus ruft in die Nähe. Liebe Freunde, wer ruft uns? Wer ruft uns in seine Nähe? Es ist Jesus. Es ist Jesus, der Himmel und Erde geschaffen hat, der von aller Ewigkeiten ist. Jesus, der Sieger ist. Wir haben es die Tage gehört, Römer Kapitel 8. Jesus, der Sieger ist. Und wenn wir auf seiner Seite sind, wer mag uns scheiden? Wer mag gegen uns auftreten? Wir dürfen in seinem Schutz sein, in seiner Nähe sein. Jesus tritt vor. Und wenn uns der Böse anficht, wenn uns der Böse angreift, wir aus unserer Kraft sind nicht imstande, Gegenwehr zu leisten. Aber wir dürfen in Jesu Nähe eilen. Wir dürfen in Jesu Nähe sein. Und wir dürfen stille werden. Und ein anderer wird für uns kämpfen. Ein anderer, Jesus Christus, wird uns zurüsten zu dem Kampf, dass wir widerstehen können. Wie wir es gestern Abend gehört haben, dass wir überwinden können. Nicht aus uns, sondern der, der in unserer Nähe ist, der, bei dem wir in der Nähe sind. Und Jesus möchte uns verändern. Und deshalb, wenn Jesus ruft, komm, wie du bist, die Veränderung ist in der Nachfolge, nicht vor dem Ruf. Vor dem Ruf, komm, wie du bist, wenn Jesus ruft. Und in der Nachfolge ist die Veränderung in sein Ebenbild. Ich möchte hier einen Abschnitt aus einem Buch lesen. Und zwar, es ist ein Lebensgesetz, dass wir denen ähnlich werden, die wir beständig ansehen. Das Auge übt einen großen Einfluss auf das Leben und den Charakter aus. Das Kind hat sein Wissen vor allem dem Auge zu verdanken. Sein Charakter wird geformt durch das Verhalten und die Gewohnheiten der Menschen, die es ständig ansieht. Das ist die Erklärung für den mächtigen Einfluss der Filme auf junge Menschen. Sie werden dem ähnlich, was sie ansehen. Blicke auf die Straßen einer Großstadt und du wirst Abbilder von berühmten Schauspielerinnen sehen. Ihre Anhänger kopieren sie in Kleidung, Sprache und Benehmen. Wir werden denen ähnlich, die wir bewundern. Lassen wir es bei diesem Abschnitt. Wir werden denen ähnlich, denen wir bewundern. Und merken wir, wieso Jesus in seine Nähe ruft. Und Jesus gibt dadurch ein Vorbild. Jesus lebt und die Jünger haben ständig ihn vor Augen. Die Jünger sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Die Jünger sehen, wie Jesus mit dem Vater lebt. Die Jünger sehen, wie Jesus betet. Was machen die Jünger, als Jesus vom Gebet kommt? Sie haben ihn gesehen. Was machen sie? Herr, lehre uns beten. Was ist passiert? Ganz einfach, Jesus hat sein Vorbild gezeigt. Und weil sie in der Nähe Jesu waren, sehen sie ihn. Sie bewundern es. Mensch, er betet und es geschieht Großes. Jesus steht auf und spricht zum Sturm. Schweig und verstumme. Ruhe tritt ein. Wow, wie passiert das? Sie bewundern ihn. Sie fragen. Sie sehen ein Vorbild. Und dadurch, dass sie ihn sehen, werden sie verwandelt. Dadurch, dass sie in der Nähe Jesu sind, sieht Jesus sie beständig. Und Jesus kann sie korrigieren. Diese Donnersöhne, hier muss es, wie heißt es, Schwefel und Feuer vom Himmel fallen. Was macht Jesus? Jesus korrigiert sie. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Oder als sie darum reden, wer ist der Größte unter uns? Jesus merkt es, Jesus erkennt es. Was macht Jesus? Jesus korrigiert sie. Sehen wir die Notwendigkeit, sehen wir, wie notwendig es ist, dass wir in Jesu Nähe sind. Dass, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, wenn wir wollen, dass die Gestalt Jesu in uns sichtbar wird, geht es nur durch Nachfolge, nur durch Leben in der Nähe Jesus. Und in Matthäus Kapitel 4 haben wir es gelesen, wozu Jesus sie ruft. Jesus möchte sie zum Menschenfischer machen. Und wie oft ist es auch mein Gebet, Herr, mache mich zu einem Menschenfischer. Und das ist ein Bereich, wo ich so hinterher bin und wo es immer wieder mein Gebet ist, Herr, mache mich zu einem Menschenfischer. Und wir können nur zu einem Menschenfischer werden, wenn wir in Jesu Nähe sind. Jesus ruft uns deshalb. Und ich habe es schon gesagt, Jesus ist nicht, wie es heute ist, wenn man jemand folgen möchte. Jesus möchte nicht nur informieren. Jesus möchte nicht nur, dass wir die Bibel lesen, dass wir wissen, wer er ist, so ungefähr, was er so gemacht hat, welche Wunder er vollbracht hat. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und hier gibt es kein Kleingedrucktes, wie wir auch wiederum die Tage gehört haben. Hier gibt es kein Kleingedrucktes. Und Jesus versucht es nicht irgendwie schön mit Blumen zu machen. Jesus sagt ganz klar, einen Moment. Ich werde zeithalber nur aus Matthäus 16, Kapitel 24, Matthäus 16, Vers 24 und 25 lesen. Und Jesus sagt hier, Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.
Jesus ist nicht so, dass er sagt, und du wirst reich werden. Und du wirst riesengroße Anerkennung bekommen. Sagt Jesus nicht.
Wer sein Leben, wer sich selbst verleugnet.
Und lasst uns hier nochmal Lukas Kapitel 9 aufschlagen. Lukas Kapitel 9, und hier möchte ich aus der Luther-Übersetzung lesen. Luther 1912, aus einem ganz bestimmten Grund. Kapitel 9, Vers 57. Und ich werde hier ein paar Worte besonders betonen. Und sie gingen an einen anderen Markt. Und es begab sich aber, da sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Jesus, wenn er zur Nachfolge aufruft, er macht keine Kompromisse. Und er zeigt ganz klar, und Jesus macht keine Kompromisse. Entweder oder. Die Jünger verließen alles und folgten nach. Und Jesus ist nicht bereit, in seine Nachfolge aufzunehmen, wenn man so sagen darf, wenn man sagt, das aber nicht. Und wie wir es heute in der ersten Stunde gehört haben, Jesus möchte auch nicht morgen. Er möchte kein zuvor. Die Nachfolge, sogleich, sofort. Sofort stand er auf, Matthäus. Er ist nicht nach einigen Wochen, hat nicht irgendwelche Sachen noch geklärt. Abschluss. Alles verlassen. Kein zuvor. Kein aber. Was bedeutet das für uns? Und der erste Punkt und der entscheidende Punkt ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, verlasse die Sünde. Und auch da, wir haben es in der ersten Unterrichtseinheit gehört, ob klein oder groß, verlasse alles. Ein gesamter Bruch mit der Sünde. Verlasse. Eigene Ehre. Verlasse. Eigener Wille. Eigene Vorstellungen. Verlasse. Du folgst jemand nach und er fordert eine gesamte Nachfolge. Kein Aber, kein Zuvor, ein Alles. Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Wie hat Jesus im Garten Gethsemane gebetet? Herr, nicht wie ich will, so wie du willst. Auch Jesus hatte keinen eigenen Wunsch, den er über den Wunsch oder den Willen des Vaters gesetzt hat. Vater, so wie du willst. Das ist oberste Priorität. Und ich möchte nochmal auch einen Abschnitt
einen kurzen Abschnitt aus Gelebte Jüngerschaft vorlesen. Und wenn man so Bücher kauft, manche, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn man sie empfohlen bekommt, und manche, selbst wenn man auch Bücher empfohlen bekommt, dann mache ich ganz gerne, man liest hinten durch und dann schaut man das Inhaltsverzeichnis. Und ich kann mich noch erinnern, so ziemlich, als ich das erste Mal das Inhaltsverzeichnis durchgeschaut habe, ist mir eins im Blick geblieben: die Rechte des Jüngers. Wow, da war ich gespannt. Wie heißt es immer so schön? Man hat Pflichten, aber man hat auch Rechte. Oh, wie schön. Die Rechte eines Jüngers. Als ich dieses Kapitel gelesen habe, wurde ich auf den Boden der Tatsachen, wie Jesus Nachfolge fordert, gestellt. Ich möchte hier ganz kurz. Und hier ist, wird Bezug genommen auf 1. Korinther Kapitel 9. Jedermann wird den Menschen für vernünftig halten, der auf das Schlechte in seinem Leben verzichtet, auf alles, was sein Leben beeinträchtigt, ihm die Lebensfreude raubt und seinen Dienst für Gott und Menschen beeinträchtigt. Das ist für uns selbstverständlich, ne? Wir verlassen die Sünde und auch das haben wir ja gehört, Sünde macht uns träge. Sünde macht uns, wir können nicht in der Kraft Gottes wirken. Das ist uns selbstverständlich, dass wir das aufgeben müssen. Ja? So, jetzt heißt aber weiter. Aber nicht jeder wird einem Jünger Christi zustimmen, der im Interesse des Evangeliums auch auf manches verzichtet, was völlig richtig und legitim ist und dies auch anderen Jüngern Jesu nahelegt. Viermal in 1. Korinther Kapitel 9 unterstreicht Paulus die Rechte, die er dem Evangelium nach hat. Dreimal betont er, dass er auf die Ausübung dieser Rechte verzichtet habe, um seinem vorherrschenden Interesse der Verbreitung des Evangeliums besser dienen zu können. Er betont, dass er aus Liebe für Christus und im Interesse des Evangeliums bereit ist, auf jeder seiner Rechte zu verzichten. Er geht dabei weit. Wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Einen Moment. Gut. Das heißt, die Kosten. Es gibt Punkte. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt Trends, bei denen die Grenzen verschwimmen. Und es gibt vielleicht manche Sachen, was völlig legitim ist, was völlig in Ordnung ist. Aber wo wir auf dieses Recht verzichten. Auf ein Recht beispielsweise auf Ruhe und Erholung, Zeit für sich selber. Definitiv, Jesus, und das lesen wir immer wieder, er hat die Nähe zu Gott gesucht. Und es war ihm besonders wichtig. Und manchmal hat er wirklich auch weggeschickt, um das zu haben. Aber hat nicht, ich möchte es mal so sagen, ein Mensch Recht auf 7 oder 8 Stunden Schlaf? Sind wir bereit, auf Schlaf zu verzichten? Sind wir bereit, auf ein Mittagessen zu verzichten? Ich möchte hier ein Beispiel aus dem Berufsleben machen. Meine Kollegen, die lachen manchmal teilweise über mich, scherzhaft. Die wissen, dem Alex Mittagessen, das ist wichtig. Bist beim Mittagessen? Oder wenn wir dann zusammen unterwegs sind, du geh mal essen. Und dann machen wir alles Weitere. Und ich meine, das war letzte Woche Mittwoch. Dann war ich zuerst in einer Einrichtung. Und dann bin ich ins Büro gekommen, in der Zentrale. Und ein Kollege war da. Und wir sind in ein Gespräch gekommen. Es war 2:30. Meistens gehe ich, wenn ich in Offenburg bin, gegen 1 Uhr zum Mittagessen. Und ich gucke einmal auf die Uhr und dies, jenes.
kurz vor zwei. Und wir haben, also nicht in einem großen Konzern bei uns, wenn wir warmes Mittagessen haben wollen, bis circa spätestens zwei. Wenn ich jetzt davor mich anmelden würde und sagen würde, ich komme ein Tickchen später, dann würden sie mir auch gerne was beiseite legen, aber ich habe es nicht gemacht. Zwei geht vorbei und gegen halb drei, dann ist er gegangen. Also er ist dann nach Hause gefahren. Okay, Mittagessen gibt es nicht, aber vielleicht gibt es wenigstens ein belegtes Brot. Ich bin runtergegangen. Habt ihr noch was? Nee. Okay. Aber mir ist es vor allem auch im Berufsleben bewusst und ich merke es immer wieder, wie den Mitarbeitern die Gespräche notwendig sind. Und ich habe hier nicht gesagt, stopp. Ich gehe erstmal Mittagessen. Ich weiß, du gehst nicht Mittagessen. Mach, was du willst. Nach einer halben Stunde bin ich da. Das war nur für einen Mitarbeiter, einen Kollegen. Für etwas, was vergänglich ist. Und wie ist es im Geistlichen? Wie ist es im Reich Gottes? Wenn wir von der Schule nach Hause kommen, erschöpft. Wir haben ein Recht auf Erholung. Aber bin ich bereit, den Zeit oder einen Zeitabschnitt, den ich eigentlich für meine Erholung gerne habe, zu opfern, um vielleicht einfach der Mutter den Müll runterzutragen oder den Tisch abzuräumen oder die Spülmaschine auszuräumen. Einfache, kleine Dinge. Und welche Rechte hatte Jesus Christus gehabt? Er war der Sohn Gottes. Er war der Sohn Gottes. Und wie heißt es in Philipper Kapitel 2? Denn ihr sollt so gesinnt sein, folgt seinen Fußtapfen in dem Sinne, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Welche Rechte hatte Jesus Christus gehabt? Hat er an diesem Recht festgehalten? Er hat es gelassen. Er hat es gelassen. Und er nimmt nicht die Rechte eines Königs. Er nimmt Knechtsgestalt an. Und Jesus ruft, folget mir nach. Und das ist ein Punkt, den ich auch hier belassen möchte. Oder einen anderen, ja doch, nee, wir lassen es, zeithalber. Kommen wir zum letzten Bibelabschnitt. Matthäus Kapitel 19. Und hier, wir kommen zur letzten Folie, zum Punkt 5. Lohn der Nachfolge. Und das hat Petrus auch gefragt. Matthäus Kapitel 19, ab Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird und auf 12 Thronen sitzt, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und Petrus fragt, was wird uns dafür? Aber Petrus sagt hier auch ganz klar, Jesus, wir haben alles verlassen. Und Ich höre, dadurch, dass ich im Auto jetzt immer wieder auch unterwegs bin, höre ich gerne auch Hörbücher. Und letztes Jahr kam eine Autobiografie von Hudson Taylor, sehr umfangreich, auf den Markt. Ich habe sie gekauft, ich habe sie angehört. Und gegen Ende des Hörbuchs habe ich gesagt, dieses Leben hat sich gelohnt zu leben. Es hat sich gelohnt. Aber man kann definitiv sagen, er hat alles verlassen. Er hat Frau verlassen. Er hat Kinder verlassen. Er hat nicht seine Ehre gesucht. Er hat Bequemlichkeit verlassen. Er hat das alles verlassen. Und wirklich, teilweise wortwörtlich. Ein Abschnitt ist, wo er eine Aufgabe im Missionsfeld sieht in China, eine Frauenarbeit, wo eine Frau hingehen muss und arbeiten muss, diesen Dienst dort machen muss. Und jetzt muss er jemand haben, der, ich sag mal, die Verantwortung dort für die Frauenarbeit trägt. Und er schaut sich um und er findet niemand. Und er sieht nur seine Frau. Und er sagt, wie kann ich so egoistisch sein und meine Frau für mich behalten? Er hat alles verlassen. Hier in diesem Wort, in diesem Sinne auch wortwörtlich. Die Frau ist hingefahren und hat dort den Dienst gemacht. Er hat Kinder teilweise zurückgelassen. Aber er hat es hundertfältig empfangen. Ich finde es so schön, teilweise wird berichtet zu einem späteren Zeitpunkt, wo dann seine Söhne mit ihm gezogen sind. Ich glaube, für einen Vater muss es etwas ganz Bereicherndes gewesen sein. Und auch da wiederum ganz interessant, ihre Ehe war nicht immer voneinander getrennt. Und ganz schön ist es auch zu sehen, als sie wieder dann zusammenkommen, oder ich glaube, seine Frau kommt dann wieder zu ihm und es heißt so schön oder es wird so schön berichtet. Und man merkt, die Lebenskraft von Hudson Taylor, die sprudelt wieder neu. Und so sieht man, es gibt Zeitpunkte, wo man verlässt. Und dann Zeitpunkte, wo Gott es schenkt, dass man wieder zusammenkommt. Verlassen alles. Und Frucht entsteht. Jesus ruft, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und an dem Beispiel, an dem Lebensbeispiel von Hudson Taylor sehen wir das. Er hat alles verlassen, er ist Jesus nachgefolgt und was für ein großes und herrliches Vorbild als Menschenfischer sehen wir in Hudson Taylor. Was ist noch der Lohn? Jesus ist mit uns. Jesus ist mit uns. Und es kommt der Tag, und ich mag das Lied 305 und besonders die letzte Strophe. Wenn ich dann vor seinem Thron, von seiner Herrlichkeit geblendet stehe und anbetend niederfall und ihn, den König, dort anbete. Was werden wir dann sagen? Was wir verlassen haben, sei es doch. Die Herrlichkeit suchen wir doch. Die Herrlichkeit wollen wir doch. Und noch was. Wenn wir Jesus nachfolgen. Genau, das zeigt, es muss zum Ende kommen. Wenn wir Jesus nachfolgen und wir Menschenfischer sind und wir Menschen zu Jesus Christus führen und wenn wir einzeln vor ihm stehen, ich möchte nicht mit leeren Händen stehen. Und wenn wir nicht mit leeren Händen stehen wollen vor Jesus, müssen wir ihm nachfolgen, dass er uns geben kann. Und dann dürfen wir bei ihm sein, für alle Ewigkeit. Das ist der Lohn der Nachfolge. Auf was willst du deinen Schwerpunkt setzen? Auf das Verlassen? Oder auf den Lohn? Auf deine eigene Kraft? Oder auf deine Nähe, oder auf die Nähe Jesus Christus und die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir es tiefer verstehen, dass wir den Wert dieses Rufs, folge mir nach, hören, verstehen und dass wir alles verlassen und ihm nachfolgen. Amen.